Guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder mal nach Oster zu kommen. Es ist doch auf ein Zeitchen her. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann. Und keine Angst, ich frage auch nicht, was ich dann predigt habe, weil ich selber wüsste es auch nicht mehr. Bei mir hat es schon fast ein bisschen Tradition, dass ich etwa die Predigten, die ich habe, irgendwo nicht mehr ein Beispiel von der Natur brauche, um etwas zu verdeutlichen, um irgendwo etwas näher zu bringen. Jetzt meine Gemeinde heim in Strengobach, dort muss ich auch mal ein bisschen schauen, dass sie fast nicht eine Überdosis wegen dem bekommen. Bei euch habe ich gewusst, ist das noch nie so tragisch, darf ich auch hier ein Beispiel bringen. Man kann sich ja gut fragen, wieso bringe ich immer wieder so Beispiele von der Natur, wieso bringe ich Bilder aus der Natur. Ich glaube, ich kann es nicht verstecken, ich bin Fan von der Schöpfung Gottes. All das, was in der Schöpfung Gottes drinnen liegt, bringt mich immer wieder zum Staunen und begeistert mich immer wieder neu. Und das war schon der Fall, als ich ein kleiner Bub war. Sehr gern war ich in der Natur. Ich habe es geliebt, in der Natur unterwegs zu sein. Und da hat häufig so das eine oder andere müssen hinten anstehen, das mich nicht gleich interessiert hat, zum Beispiel die Hausaufgaben. Und diese Liebe zu der Natur habe ich auch häufig so mit Kollegen geteilt. Und es war eines von diesen Mittwochnachmittagen, wo ich mich mit einem Freund verabredet habe, für wieder einmal in die Natur, in den Wald zu gehen und dort so das eine oder andere Abenteuer zusammen zu erleben. Aber es ist gar nicht lang gegangen, wo wir in diesem Wald drin sind die ersten zwei, drei Wespen gekommen. Und das ist nicht bei zwei, drei Wespen geblieben, sondern es ist ein ganzer Schwarm daraus geworden. Und beim genaueren Hinschauen haben wir gemerkt, dass mein Freund auf einem Wespennest am Boden gestanden ist und die leise verrückt worden sind. Das hat eher auch gute Folgen gehabt. Und der Kollege und ich haben keinen Kriegsrat müssen halten, was wir machen, sondern wir haben ungeordneten Rückzug antreten. Während dem Rückzug Richtung Heim zu, hat noch das ein oder andere Wespe noch wenigstens uns eine Kriegsverletzung zufügen. Wir haben uns dann entschieden, an diesem Nachmittag im Haus zu bleiben. Das Erlebnis hat mir wie zwei Lektionen vor Augen geführt. Nämlich, selbst etwas, das man liebt, kann einem je nachdem Schmerzen bereiten. Und wie schnell sind wir doch versucht, gewissen Schmerzen aus dem Weg zu gehen, selbst dann, wenn wir es lieben. Und genau so lautet eigentlich meine Predigt oder mein Titel für heute am Morgen. Schmerzende Liebe. Ich habe bewusst nicht Liebeskummer gewählt, das hätte man auch können. Mir geht es um die schmerzende Liebe. Und in dieser Predigt will ich nicht nur bei der Natur bleiben hängen oder wir werden nicht mehr bei der Natur bleiben hängen, sondern in dieser Predigt schmerzende Liebe geht es mir vordergründig um die und um mich. Ich habe einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte herausgesucht, den ich nachher euch möchte vorlesen, aber zuerst einmal ein bisschen den Kontext dazu. Wo steht der Text? Der Paulus befindet sich in dem Text, den ich jetzt vorlese, auf der zweiten Missionsreise. Die zweite Missionsreise hat den Anfang, wenn man es ein bisschen betrachtet, nicht sehr glorreich gehabt. Nämlich der Paulus und der Barnabas haben miteinander gestritten. Sie haben gestritten um eine Person, die der eine mitnehmen und der andere nicht. Und der Streit muss so heftig sein, dass sie gesagt haben, weisst du was, wir gehen besser getrennte Wege. Du gehst deinen Weg und der Paulus ist seinen Weg gegangen. Wir lesen, wie der Paulus in der zweiten Missionsreise zuerst Silas als Begleiter ausgewählt hat und nachher der Timotheus ebenfalls an seiner Seite war. Und man geht sogar davon aus, dass noch ein bisschen später der Lukas zu diesen dreien dazugestossen ist. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und in dieser zweiten Missionsreise passiert es, dass der Paulus nach Europa gerufen wird. Er hat eigentlich ganz eine andere Idee gehabt, wodurch die Reise gehen soll. Wir lesen, wie die zweite Missionsreise von vollem Einsatz von Paulus und seinen Männern prägt war. Und sie durften erleben, wie Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott gefunden haben. Und auf dieser Reise haben sie ebenfalls eine Begegnung mit einer Person gehabt, wo man sagen könnte, sie war extrem lästig gewesen. In einer Ortschaft lesen wir nämlich, dass eine Frau, eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte, diesen Mann hinten nachgelaufen ist. Sie ist, man könnte sagen, wie eine Angestellte gewesen von reichen Männern und hat eben den Wahrsagegeist ausgelebt und mit dem Geld verdient. Eigentlich nicht für sich, sondern für die Männer, wo sie angestellt war. Und genau diese Frau ist diesen Männern hinten nachgelaufen. Auf Schritt und Tritt. Und sie hat eigentlich immer wieder den gleichen Satz wiederholt. Nämlich, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Eigentlich nichts Schlechtes, wo sie da diesen Männern wie hinten nachgerufen hat. Aber eben, wie schon gesagt, sie hat es nicht nur einfach eine halbe Stunde gemacht, sondern wir gehen davon aus, dass die Frau das tagelang gemacht hat. Und wir lesen, wie sich der Paulus genervt hat ab dem. So sehr, dass er sich umgekehrt hat und dieser Frau den Wahrsagegeist austrieben hat. Immer wieder lesen wir in der Bibel von Menschen, die anderen wie hinten nachgelaufen sind oder ihnen etwas hinten nachgeredet haben. Einige Geschichten gibt es davon in der Bibel und die Geschichte, die jetzt da ist, die ist nicht unbedingt so tragisch. Andere enden viel tragischer. Wie oft reden wir doch davon, dass man nicht jemandem hinten reden soll. Nicht hinten nachreden. Ich glaube, ein Thema, das immer wieder präsent ist und wo man, ich glaube, auch immer wieder herausgefordert ist. Dass hinten umreden nicht in Ordnung ist. Und trotzdem, glaube ich, machen wir es immer wieder. Die Geschichte führt uns vor Augen, wie fatal das die Folgen sein können, wenn wir eben genau das immer und immer wieder machen. Und es macht deutlich, dass früher oder später einem wie das Maul gestopft wird. Wo die beiden Herren, wo die Frau engagiert haben, realisieren, dass er da sehr wahrscheinlich kein Verdienst mehr reinkommt, weil sie keinen Wahrsagegeist mehr hatte, schleppen die Leute, den Paulus und seine Männer, auf den Marktplatz. Und dort klagen sie ihnen an. Wenn man jetzt die Anklage in der Apostelgeschichte liest, dann ist es sehr spannend zu sehen, dass in der Anklage von diesen reicheren Männern niemand die Frau erwähnt wird mit dem Wahrsagegeist. Niemand wird erwähnt, dass die Frau jetzt den Geist nicht mehr hat. Die Frau spielt irgendwo nicht mehr wie eine nebensächliche Rolle. Oder gar keine Rolle. Es wird nicht Rechnung gedreht, dass jetzt die Frau eigentlich, wir können sagen, geistlos ihren Platz in der Gesellschaft wie ganz neu wieder muss finden. Es zeigt, wenn die Herren die Männer nachlagen, den Paulus und den Silas, dann ist ihnen eigentlich die Frau egal. Es ist ihnen wichtiger, der Verdienst, der ihnen verloren gegangen ist. Es geht so weit, dass der Paulus und der Silas verprügelt werden und schlussendlich ins Gefängnis gerührt werden. Und was dann folgt, möchte ich euch vorlesen aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, «Tu dir nichts an!» Wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn. Und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Soweit die Geschichte, die ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen. Nachdem die beiden, der Paulus und der Silas, also arg verprügelt worden sind, einen arg Schmerzen zugefügt worden sind, sind sie in eine Zelle hineingeführt worden. Sehr wahrscheinlich hat man so die ein oder andere Körperteile ganz schön wehgetan und sie werden einige auch blaue Flecken nebst den Striemen haben. Man kann den Eindruck bekommen, ja, wenn jetzt die zwei Männer in der Zelle sind, dann können sie sich wenigstens dort ausruhen. Voraussichtlich sind die zwei Männer am Boden gehockt und bei, so wie wir lesen in der Apostelgeschichte, in Blöcke eingesperrt. Es gibt so die ein oder andere Bilder, die das relativ romantisch darstellen. Die zwei, wie sie auf Stroh hocken, je nachdem noch eine Wollendecke über die Schoss und eben die Beine im Block innen. Man kann aber ganz gut davon ausgehen, dass weder Stroh noch Wollendecke vorhanden waren, sondern sie auf dem nackten Boden gehockt sind. Und nicht nur das, die Blöcke, die dazu mal Gefangene festgehalten worden sind, die sind nicht einfach nur zum eben Fesseln gewesen, sondern es ist auch wie ein Foltergerät gewesen. Weil die Blöcke haben nicht Löcher gehabt, schön parallel nebeneinander, sondern häufig weit auseinander. Und die Füße sind also weit auseinander in den Block eingesperrt worden. Ihr könnt euch das gerne mal probieren, heute Nachmittag vielleicht, wenn ihr mal am Boden hocken und die Beine mal weit auseinander habt. Eine Zeit lang mag das bequem sein, aber irgendwann wird es unangenehm, ja wird es zur Folter. Und genau das haben die beiden Männer über Stunden in dem Gefängnis erlebt. Man kann nur leise erahnen, was für Schmerzen die beiden Männer haben müssen. Spannend in diesem Text ist auch zu sehen, der Aufseher wird streng angewiesen, die beiden Männer zu bewachen. Er versteht auch etwas anderes unter strenger Bewachung, als das seine Prätoren angewiesen haben. Weil er sperrt sie ein ins Gefängnis und was macht er noch? Er schläft auf einmal. So viel zu strenger Bewachung. Und dann noch die letzte Beobachtung, die man in diesem Text lesen kann oder entnehmen kann. Wir lesen, wie Paulus und Silas gesungen und gebetet haben und nachher heisst es, dass wie ein Erdbeben kam und in diesen Zellen die Türen aufgegangen sind und die Ketten von den Gefangenen abgehängt sind. Was macht ihr als erstes, wenn das passieren würde? Ich persönlich wäre sehr wahrscheinlich aufgestanden und hätte mal den Weg aus den Zellen gesucht. Aber in diesem Text wird deutlich, nicht nur der Paulus und der Silas sind nicht zur Zelle raus, sondern es heisst, alle, wir alle sind noch da, ruft der Paulus im Wärter. Es macht irgendwo noch immer deutlich, dass der Paulus und der Silas voraussichtlich auf die anderen Gefangenen wie eine moralische Kontrolle ausgeführt haben. Im Vers 27 und 28 heißt es, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Es gibt manchmal so Situationen im Leben, wo man sich die Frage stellt, was bitte schön ist da falsch? Vielleicht habt ihr euch das in eurem Leben auch schon gefragt. Und es kann sein, dass ihr euch das bei diesem Text ebenfalls gefragt habt. So könnte der Gedanke aufkommen in dieser Geschichte. Was bitte schön ist an dieser Stelle falsch? Der Paulus und der Silas, wir halten fest, sind verprügelt worden. Sie werden häufig blaue Mönche haben, Striemen, sie werden blutet haben. Ganz klar, dass in dem Moment der Wunsch aufkommt, dass die Wunden auch irgendwo noch immer versorgt werden. Aber sie hocken in dem Gefängnis. Aber jetzt gehen die Türen auf. Und so oder so, ist ja das Gefängnis nicht unbedingt ein Ort, wo man freiwillig aufsucht, sondern möglichst schnell möchte verlassen. Der Aufseher kann doch einem in dem Moment egal sein. Und wenn der Aufseher sich noch selber umbringt, dann hat man ja noch erst recht die Möglichkeit, die Freiheit zu suchen. Doch diesen beiden Männern, so wird es deutlich in diesem Text, ist die Flucht nicht das Wichtigste, sondern der verzweifelte Mann, der sich das Leben nehmen will. Dem sein Leben ist im Paulus und im Silas wichtig. Sie haben ihn so lieb, dass ihn wehtun würde, wenn er seinem Leben ein Ende setzen würde. Und genau das ist doch schmerzende Liebe. Man sieht den anderen und man hat das grösste Verlangen, dass der andere gerettet wird. In dem Fall der Aufseher und seine Familie. Und genau sie dürfen Rettung erfahren. Vordergründig am Körper, aber noch was viel wichtiger ist, an ihren Seelen. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben so eine schmerzende Liebe verspürt? Gegenüber Familienmitgliedern? Gegenüber Nachbarn? Gegenüber deinem Chef oder deinen Mitangestellten? Vielleicht sogar gegenüber Menschen aus der Gemeinde? Oder aber auch gegenüber Menschen, die du tagtäglich in deinem Alltag begegnest. Verspürst du noch so einen Schmerz, der dir wie vor Augen führt, dass es dir wichtig ist, dass ihre Seele gerettet werden? verstehst du noch den Schmerz, wo du spürst, wenn du dir vor Augen führst, dass ihre Seelen nicht gerettet werden könnten? Oder lässt es dich schlichtweg einfach kalt? Oder bist, wenn du ehrlich bist, wie gleichgültig geworden dem gegenüber? Vor einiger Zeit habe ich in meinem persönlichen Leben gespürt, wie die schmerzende Liebe gegenüber Menschen in mir wie erkaltet ist oder ich wie auch gleichgültig geworden bin. Und dann ist mir in einer stillen Zeit eine Geschichte aufs Herz gelegt bekommen. Die Geschichte habe ich gelesen im Lukas-Evangelium, wo Jesus unterwegs war nach Jerusalem und er den Blick auf Jerusalem hatte. Und dort hat er nämlich Folgendes gesagt, Lukas 19, 41 und 42. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jesus hat brüllt über die Menschen, über dem Volk in dieser Stadt Jerusalem, wo ihn nicht oder noch nicht erkannt haben. Das ist schmerzende Liebe. Man sieht den anderen und kann brüllen über seine Verlorenheit. Es ist mir für mich ganz persönlich ein Gebet geworden, dass diese schmerzende Liebe in meinem Leben nicht mehr erkaltet. Wo der Text aus dem Lukas mir so wichtig geworden ist, habe ich ebenfalls noch einen anderen Impuls bekommen. Und zwar hat der Impuls gelautet, nimm die Menschen in deiner Umgebung wahr. Und nimm sie so wahr, indem dass du ihre Namen lehrst. Lehr die Namen von den Leuten, die du einkaufen gehst, in den verschiedenen Läden, wo du unterwegs bist. Lehr die Namen, wo du regelmässig die Menschen auf der Strasse siehst. Bei den Menschen, die an deinem Haus vorbeilaufen. Egal wo, dort, wo du Kontakt hast, lehr die Namen. Und das habe ich angefangen. Und es ist ganz spannend, was daraus passiert ist. Etwa die, wenn ich einer Person den Namen sagen konnte, habe ich gesehen, wie die sich umgedreht hat. Je nachdem vielleicht sogar den Kopf geschüttelt hat und weitergelaufen ist. Etwa die hat es gegeben, dass andere Leute umgekehrt sind und gesagt haben, wenn ihr meinen Namen kennt, möchte ich euch auch wissen. Und häufig hat es schon ergeben, dass durch das Namen sagen, irgendwo noch immer spannende Gespräche entstanden sind. In den einen oder anderen Läden sind wir bereits schon beim Du angelangt. Und eine Gegebenheit möchte ich euch einfach auch noch mitgeben. Sie hat in den letzten Tagen stattgefunden, wo ich zum Bäcker gegangen bin, um etwas einzukaufen. Dort ebenfalls sind wir beim Du angelangt und die eine Verkäuferin hat mir schon das ein oder andere Schwere aus ihrem Leben erzählt. Als ich eingekauft habe und mich von ihr verabschiedet habe, hat sie relativ laut, so dass nicht nur die Verkäuferinnen es verstanden haben, sondern auch die Kunden im Laden, hat sie gesagt, das ist übrigens mein Pfarrer. Und der ist ganz easy zu Weg. Durch den Impuls, Namen zu lernen, ist etwas Spannendes in meinem Leben passiert. Nämlich die Menschen, die ich tagtäglich gekreuzt habe, sind zu Persönlichkeiten geworden. Und ich durfte die Persönlichkeiten kennenlernen. Und durch das Kennenlernen ist eine Liebe gewachsen. Eine schmerzende Liebe, wenn ich daran denke, dass genau diese Menschen es könnten verpassen, Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Für mich ist es ein Anliegen, ja, ein Gebet geworden. Wenn die Liebe in meinem Leben anfängt zu erkalten, ja, ich will gleichgültig werden, da ist mich Jesus an dem Punkt immer wieder aufrüttelt, ja, wachrüttelt. Und vielleicht wird das auch ein Gebet für dein ganz persönliches Leben. Möge die schmerzende Liebe auch sich in eurem Leben entfalten. Die Gedanken, die ich jetzt mit euch geteilt habe, kann dazu führen, dass der schmerzende Blick auf Menschen, die man so gern hat, wo man sich wie eine Rettung herbeisehnt für sie, ja dafür betet, wie übermächtig kann werden. Oder je nachdem einem auch wie kann lähmen. Der Schmerz kann zu einem Druck führen, zu einem innerlichen Druck. Ganz nach dem Motto, ich bin verantwortlich, dass meine Freunde das Evangelium hören. Und nicht nur das, sondern ich bin verantwortlich, dass meine Freunde auch zum Glauben finden. Solche Gedanken können in der schmerzenden Liebe dazu führen, dass wir wie überrollt werden oder es uns wie lähmt. Wenn du das spürst in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, die Geschichten in der Apostelgeschichte zu lesen, unter anderem die, die ich euch vorgelesen habe. Weil die Geschichten machen deutlich, die Leute, die sich von Jesus haben brauchen, vom Heiligen Geist, die waren parat. Die haben die schmerzende Liebe gespürt. Aber in all diesen Geschichten wird erwähnt, wie der Heilige Geist noch in die einzelnen Leben drin hineingeredet hat. Und das möchte ich euch mitgeben heute am Morgen als Entlastung und als Ermutigung, wenn es euch fast wie erdrückt oder lähmt. Es ist ein Vorrecht, so eine schmerzende Liebe in einem zu spüren. Und in dem Unterwegssein darfst du wissen, dass der Heilige Geist mit dir ist und an deinen Freunden wirkt, zu ihnen kann reden. Und trotzdem ist da vielleicht jetzt die Frage bei dir, ja, wenn die schmerzende Liebe so übermächtig wird, so überrollend, was kann ich tun? Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, in dieser Geschichte finden wir einen Lösungsansatz, was der Paulus und der Silas gemacht haben. Es heisst nämlich, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Ihre eigentlich tiefste Not, ihre Dunkelheit, haben die beiden gesungen und betet. Ein Theologe aus Nordafrika hat einmal gesagt, die Beine fühlen im Block keinen Schmerz, wenn das Herz im Himmel ist. Und ich glaube, das spürt man, wenn man die Geschichte in der Apostelgeschichte liest, wie das Herz von Paulus und dem Silas eigentlich im Himmel gsi sind. Es ist spannend zu sehen, die dazumal praktizierenden Religionen haben etwas nicht gekannt. Weder das Judentum noch später der Islam. Nämlich der Gesang der Gemeinde. Im Judentum ist es meistens einer, der singt, der sogenannte Kantor, und im Islam ist es der Vorsänger. Nur im Christentum kennt man den gemeinsamen Gesang. Es ist wie ein Alleinstellungsmerkmal der Christen. Auch schon die Urchristen haben das ausgelebt und ausgeübt, den gemeinsamen Gesang. Und wir finden gewisse Hinweise, dass besonders auch in den Verfolgungszeiten sie miteinander gesungen haben. Ja, das gemeinsame Singen eigentlich wie eine Überlebenshilfe war. So wird unter anderem erzählt, wie die Römer, die sie Christen verfolgt haben, sie in die Arena reingerührt haben. Und nicht nur Christen, sondern eben auch noch Raubtiere nachher reingelassen haben. Während die Römer ringsum gestanden sind und zugeschaut haben, sind Christen in der Mitte gewesen und von den Raubtieren angegriffen worden. Wir finden gewisse Schriftstücke, die davon erzählen, wie die Christen dann logischerweise wie ganz normale Leute reagiert haben. Sie haben nämlich Angst bekommen, haben geschrien und sind davon gesprungen. Und durch ihre Angst, durch das Wegspringen, sind die Raubtiere nur noch gereizter geworden und haben umso mehr die Christen angegriffen. Aber, und da ist noch spannend zu lesen, es hat sich dann irgendwann einem Zeitpunkt anwenden. Und die Christen sind nicht mehr davon gesprungen, sondern man liest, wie sie zusammengestanden sind und dort eigentlich im Blick vom Tod miteinander haben angefangen zu singen. In der Arena bei den Raubtieren. Und man liest, wie der Gesang die Raubtiere sogar beruhigt worden sind und zum Teil gar nicht angegriffen haben. Es kann sein, dass sich das so zugetragen hat. Vielleicht ist es aber auch nur eine Legende. Aber ich glaube, die Erfahrung der ersten Christen führt uns etwas Wichtiges vor Augen. Singen und beten gibt Kraft. Kraft, gerade in diesen Momenten, wo man sie eben menschlich gesehen nicht mehr hat. Das haben auch der Paulus und der Silas im Gefängnis erlebt. Lasst uns also in diesen Momenten, wo die Schmerzen, die Liebe übermächtig wird, gemeinsam singen, gemeinsam beten. Und ich wünsche mir, dass wenn wir das miteinander als Christen, als Gemeinden erleben, dass wir dürfen leben, erleben, wie Gottes Geist zumindest drin hineinwirkt. Ich wünsche uns allen, dass die Schmerzen, die Liebe im ganz persönlichen Leben immer wieder auch darf spürbar sein. Und ich wünsche uns allen, dass wir dürfen erleben wie der Paulus und der Silas, dass durch die Schmerzen, die Liebe und durch das Wirken vom Heiligen Geist dürfen Menschen zum Glauben finden in unseren Familien, in unserer nächsten Nähe, bei unseren Freunden. Amen.